ganz, ganz unbarmherzig unterbreche ich jetzt die Gespräche. Es ist 8:45 und wir brechen auf zum zweiten Teil des Gleichnisses, das uns der Jens jetzt offenbaren wird. Seid gespannt, was da jetzt kommt.
Also ich war gehorsam. Ich habe das genommen, was Thomas mir vorgeschlagen hat. Wobei dieses Gleichnis eigentlich in den meisten Bibelübersetzungen gar keine eigene Überschrift hat. Nur Luther macht da eine Ausnahme, der bittende Freund. Ja. Es geht ums Beten. Eins der, würde ich sagen, Hauptbeschäftigungen der Christen, oder? Das Beten sollte es zumindest sein. Beten. Diese Plastik, die ihr da seht, ist nach einer Zeichnung von Albrecht Dürer angefertigt. Und das prägt ja so in unserem Kulturkreis, also das ist das Symbol. Jeder weiß, damit ist Beten gemeint, oder? Betenden Hände. Aber das habt ihr nicht von der Bibel. Wo habt ihr das her, dass ihr das mit Beten in Verbindung bringt? Das ist auch, das hat sich so eingebürgert und ist irgendwo überliefert. Man macht das halt so, aber in der Bibel lesen wir eher von entweder aufs Angesicht werfen oder die Hände erheben, solche Dinge. Ne? Aber schön, Albrecht Dürer hat sich da Mühe gegeben. Und der betende oder bittende Freund, ich lese mal den Text als Einleitung ab im Lukas-Evangelium ab Vers 5. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir 3 Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen, ihm geben, so viel er braucht. Soweit dieses Gleichnis. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Warum? Es war so gewesen, wenn man ein bisschen davor liest, einer seiner Jünger hatte beobachtet, wahrscheinlich, wie Jesus sich zurückgezogen hat zum Gebet und war davon angetan oder wollte mehr darüber wissen, hat Jesus oder an Jesus diese Bitte gerichtet: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Dieser Jünger wusste vielleicht, dass Johannes seine Jünger gelehrt hat, hat er vielleicht gehört oder irgendwie, wie sollen wir uns das vorstellen, vielleicht hat Johannes Seminare gegeben, wie betet man richtig. Mir würden uns solche Dinge einfallen lassen, aber er war jedenfalls interessiert. Lehrer, lerne uns beten. Vielleicht war er auch mit seinem eigenen Gebetsleben unzufrieden, hat gemerkt, dass meine Gebete vielleicht doch nicht so erhört werden, wie ich mir das vorstelle, oder irgendwo Unzufriedenheit auch. Er wollte beten lernen. Er war interessiert: Herr, lehre uns zu beten. Und das ist, denke ich, eine gute Idee, oder? Mehr beten zu lernen von Jesus. Mein Gebet soll ja Sinn machen, soll was bewirken. Ich möchte mit der richtigen Art und Weise auch beten zu einem allmächtigen Gott. All diese Dinge schwingen da ja mit. Jesus sagt: Kein Problem. Und er fängt an, seinen Jüngern daraufhin zu lehren. Zunächst mal dieses Gebet, Thomas hat es vorhin schon angesprochen, was sich in der kirchlichen Tradition als das Vaterunser festgesetzt hat, so als Standardgebet. Hier bei Lukas nur verkürzt, bei Matthäus finden wir das dann in ausführlicher Form. Aber ich bin ja nicht ganz sicher, ob sich das Jesus so gedacht hat, dass wir das auswendig lernen und miteinander aufsagen. Da weiß ich noch nicht. Aber auf alle Fälle deckt dieses Gebet alle Bereiche jetzt so ab, die Jesus bebetet haben möchte. Vom Inhalt her, von der Ausrichtung her. All das soll vorkommen, auch in unserem Gebeten. Und gleich im Anschluss daran bringt er diesen Vergleich, dieses Gleichnis. Stellt euch vor, Ihr habt einen Freund, den ihr um Mitternacht aufsucht und um 3 Brote bittet. Ja. Wer könnte das machen bei seinem Freund? Frage ich mal. Ja? Die Gisela, klar. Nicht jeder hat solche Freunde. Aber dieser hatte so einen, den hat um 3 Brote da um Mitternacht mit der Begründung, ja, bei mir ist ein Freund aufgeschlagen. Er kam von einer Reise und ich muss ihm jetzt irgendwas zu essen vorsetzen. Kühlschrank ist leer. Hast du 3 Brote für mich? Und diese einleitende Schilderung wirft bei uns vielleicht schon viele Fragen auf. Ja? Warum kommt um Mitternacht so ein unerwarteter Freund bei dem an? War er im Stau gestanden? Hat er eine Panne? Ja? Wie auch immer. Alles so Dinge, die uns dann durch den Kopf gehen. Oder warum ausgerechnet 3 Brote? Hätte nicht auch erstmal 1 gereicht? Ja? Wir denken dann an unser Bauernbrot. Ja, so 1 Kilo. Aber das waren Fladenbrote. Ja? Und da war so 3 Brote, war so diese gängige Menge an Mahlzeit, was so, damit einer satt geworden ist halt. Und da kann man sich ja so Gedanken machen darüber. Ich stelle immer fest, in Hauskreisen wird das gerne gemacht. Ja, es ist über die Details von Gleichnissen so Gedanken gemacht. Bis aufs i-Tüpfelchen oder geht das Komma. Was könnte das und wie und warum? Aber das ist gar nicht wichtig hier in diesem Gleichnis, ja, dass wir da uns dran aufhalten und darüber Gedanken machen, sondern wir müssen aufpassen, dass wir da nicht das, was Jesus eigentlich sagen will, aus dem Blick verlieren. Dann gibt Jesus hier eine mögliche Reaktion vor von dem Freund, welcher um die 3 Brote gebeten wird. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ach nein, jetzt nicht, es ist gerade unpässlich, ungünstig, ja, jetzt ist mir zu viel, ich muss Rücksicht nehmen auf meine Familie, geht jetzt leider, ich andermal gerne. Und Jesus sagt, so würde niemand reagieren, so würde kein Freund reagieren. Hier sind ja gleich 2 Freundschaftsverhältnisse, wenn man das mal genau liest, 2 Freundschaftsverhältnisse, die auf die Probe gestellt werden. Einmal der Freund, der Reisende, der bei Nacht bei seinem Freund auftaucht, nicht nur mit einer Übernachtung, erwartet, sondern auch eine ausreichende Bewirtung, mit einer ausreichenden Bewirtung rechnen kann. Und das zweite Freundschaftsverhältnis, als dieser Freund dann wegen dem Mangel an Vorrat wieder einen anderen Freund mitten in der Nacht belästigt und mit seiner Hilfe rechnet. Und dazu möchte ich sagen, es gab im alten Orient so einen ungeschriebenen Verhaltenskodex, wo sich jeder unaufgefordert dran gehalten hat. Und das ist auch hier diesbezüglich, wird es auch deutlich. Das bezieht hier beides mit ein, wo sich jeder auch dran gehalten hat. Einmal ganz Gastfreundschaft und das andere ist diese Hilfeleistung. Die wurden im Orient ganz hoch eingestuft. Gastfreundschaft und Hilfe zu leisten. Ja. Und so geht dieser Freund als guter Gastgeber voller Vertrauen auf die Güte seines Freundes zu ihm, klopft an um Mitternacht. Und Jesus auch, er geht ja selbstverständlich davon aus, dass dieser diese 3 Brote bekommt. Wie selbstverständlich. Ja. Vers 8. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, also das ist kaum möglich, aber wenn doch, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Also dieser bittende Freund kommt hier mit 2 Argumenten eigentlich, oder ja, ich sage mal 2 Argumente. Einmal, er ist sein Freund. Das ist schon eine gute Voraussetzung, dass ihm die Bitte gewährt wird. Aber wenn das nicht ausreicht, diese Bitte um Mitternacht, sie ist auch noch unverschämt, sagt Jesus. Und wir würden vielleicht dicht machen, oder? Wenn jemand uns unverschämt kommt. Nee, jetzt erst recht nicht. Aber so war das damals nicht. Das war schon, da war eine Kultur gewesen, wo man schon fast innerlich eine Verpflichtung spürte, Hilfe zu leisten. Und da steht wirklich, und man will es ja kaum glauben, Unverschämtheit. Dieses Wort kommt nur einmal in der ganzen Bibel vor. Andere übersetzen Hartnäckigkeit oder wegen seines Drängens. Aber dahinter steht wohl der Gedanke, dass wenn der Freund nicht reagiert und ihm nicht gibt, worum er gebeten wird, dass er sein, man würde sagen, sein Gesicht verliert, sein Ansehen schadet, seinem Ruf schadet. Das steht da dahinter. Also das bestätigt diesen orientalischen Verhaltenskodex, dass man immer auch zur Hilfe bereit war und auch Gastfreundschaft gelebt hat. Auf alle Fälle, egal wie, Jesus geht davon aus, dass der Bittende bekommt, was er braucht. Der Zeitpunkt und die Situation mag unverschämt sein, aber er bekommt, was er braucht. Und damit endet eigentlich auch schon dieses Gleichnis, dieser Vergleich, den Jesus hier anführt. Aber er ergänzt mit einer Schlussfolgerung, Vers 9 und 10. Und ich sage euch, bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Jesus ermutigt seine Jünger, dran zu bleiben im Gebet. Mit wunderbaren Aussichten. Ja, dran zu bleiben im Gebet, sich eben nicht entmutigen zu lassen oder sich Gedanken zu machen, Befürchtungen zu haben, wie auch immer. Er sagt, es macht Sinn zu bitten, zu suchen, immer wieder anzuklopfen. Euch wird gegeben, ihr werdet finden, euch wird geöffnet werden. Er vermittelt eine Selbstverständlichkeit in diesen Dingen, dass jeder Bittende empfängt, dass jeder Suchende findet, dass jeder Anklopfende, dass jedem Anklopfenden auch geöffnet wird. Selbst wenn wir das vielleicht in unserem Lebensalltag manchmal anders empfinden, wir oftmals uns das schneller wünschen würden oder anders uns vorgestellt haben, aber wir wollen Jesu Wort mehr glauben als unseren Erfahrungen. Stimmt das? Wir wollen dem Wort Jesu mehr glauben als unseren Erfahrungen, die wir machen, als unsere Wahrnehmung. Und dennoch bleibt hier diese Aussage, die Jesus macht, eine Herausforderung, wenn wir an unser Leben denken, an unser Erleben denken. Warum ist unsere Erfahrung mit unseren Gebeten oftmals anders? Das ist doch eine berechtigte Frage. Und darüber mache ja nicht nur ich mir Gedanken, darüber machen wir uns, denke ich, alle Gedanken. Warum sind unsere Erfahrungen in unserem Gebetsleben oftmals anders? Eine Frage, worauf wir gerne eine Antwort finden würden, oder? Auch heute Abend vielleicht überlegen wir ein bisschen mehr in die Richtung. Mancher anderer biblischer Autor macht ja ähnliche Aussagen, obwohl wir wissen, dass auch er nicht alle seine Gebete erhört bekommen hat. Seine Wünsche erfüllt wurden. Zum Beispiel David, er schreibt im Psalm 37, Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn. So, hör zu, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Och, das wäre doch schön. Wer wünscht sich das nicht? Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. So wird er geben, was dein Herz begehrt. Hat David das zu jeder Zeit erlebt? Nein. Und doch beschreibt er hier in diesem Psalm, dass so, und auch wenn er das vielleicht nicht durchgängig in seinem Leben so erlebt hat und keiner so erlebt, trotzdem möchte er diese Ermutigung zum Gebet, diese Aussage nicht abschwächen durch sein Erleben. Ja. Aber was hier interessant ist und nachdenkenswert ist für uns auch, er knüpft das Wirken Gottes an unseren Lebenswandel. An unseren Lebenswandel und unsere Gesinnung, unsere Herzenshaltung. Er sagt, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Ja. Haben wir vorhin schon Dinge gehört darüber, Gutes zu tun. Wohne im Land und hüte Treue. Und habe deine Lust am Herrn. Freu dich über den Herrn. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Er knüpft unser Gebet, das erhörliche Gebet an unserem Lebenswandel. Und du sagst jetzt vielleicht, Jens, Altes Testament, lange her, überholt. Seit Jesus das für mich geklärt hat, ist das für mich nicht mehr so wichtig. Das ist egal, was ich zusammenlebe. Nein, nein, das ist ein großer Irrtum, ihr Lieben. Das ist ein großer Irrtum, auch wenn wir das manchmal gerne hätten. Johannes, Neues Testament, ja, 1. Johannes 3, Vers 21 und 22. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Liest du das? Wenn unser Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das klingt doch gut, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige, hör zu, vor ihm Wohlgefällige tun. Ja? Also da ist immer irgendwo ein Zusammenhang. Und da kann ich noch ganz viele andere Stellen aufzählen, wo dieser Zusammenhang zwischen dem, was wir zusammenleben und wie es in unserem Herzen aussieht, dass das ganz viel zu tun hat mit dem, mit unserem Gebetsleben. Das hier schreibt ein Nachfolger, ein Apostel Jesu Christi. Und auch Johannes hat etwas ja, dazu zu sagen hier, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, seine Gebote halten, steht hier, Wohlgefällige tun, dann haben wir Freimütigkeit vor Gott und was immer wir bitten, werden wir empfangen. Wenn unser Gewissen, unser Herz uns nicht verurteilt, weil wir eben so leben, wie Gott sich das vorstellt, wie er sich das von uns wünscht, dann dürfen wir auch immer mit dieser Zuversicht uns im Gebet an ihn wenden. Ja. Ähnlich bestätigt das Johannes nochmal im 5. Kapitel, Vers 14 und 15. Und dies ist unsere, oder dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Schwieriger Satz. Hier diese Verkündigung, oder nicht die Verkündigung, diese Verknüpfung unseres Gebetes, unserer Bitten an den Willen Gottes. Es wird deutlich, die Erhörung unserer Gebete hat also etwas mit unserem Leben, mit unserer Gesinnung, mit unserer Herzenshaltung zu tun und wie sehr wir auf den Willen Gottes auch eingehen. Aber ein zweites wird hier noch deutlich, dass auch unser Glaube gefragt ist. Unser Glaube. Glaube, dass es Sinn macht zu beten. Glaube, dass Gott wirklich eingreifen will. Auch in deinem Leben. Glaubst du, dass Gott wirklich eingreifen will? Ja. Dass er Gutes für dich vorbereitet hat. Gutes will. Der Freund hätte sich niemals um Mitternacht aufgemacht. Und wer hätte seinen Freund belästigt, wenn er nicht eine Chance auf Erfolg gesehen hätte? Ja. Wenn er gesagt hätte, ach, das bringt doch eh nichts, aber ich versuch's halt mal. Das macht man halt so als guter Christ. Ja. Bringt zwar nichts, aber man betet halt. Ja. Nein, nein. Der Freund hat fest damit gerechnet. Wenn ich jetzt mich aufmache um Mitternacht zu meinem Freund, dann bekomme ich das, worum ich bitte. Im Markus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 24, sagt Jesus selbst, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, ja, hier haben wir es, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also von unserem deutschen Denken her ist es eigentlich ein Widerspruch, ne? Dass wir es empfangen haben und so wird euch werden. Ja? Also da stimmt irgendwie die Reihenfolge nicht. Aber es meint dieses glaubensvolle, vertrauensvolle Beten. So dürfen wir und sollen wir uns an Gott wenden. Wenn eines unserer Kinder mich um etwas bittet, was ich sowieso gerne gewähre, ja, wenn unsere Jüngste zu mir kommt und sagt, Papa, heute würde ich gerne mal was Gesundes essen. Ja. Natürlich gewähre ich diese Bitte, oder? Wenn es ihr gut tut, dass ich dann dementsprechend auch handle. Ich würde das niemals ignorieren. Und das macht auch Jesus in einem weiteren Vergleich deutlich und richtet sich mit einer Frage an alle Väter, Vers 11 und 12. Ich bin immer noch bei dem Text von unserem Gleichnis. Ja? Jetzt kommt Vers 11 und 12. Wen von euch der Vater ist, ja, könnt ihr euch selber fragen, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bete, wird er ihm doch nicht einen Skorpion geben. Das würdet ihr doch nicht tun, oder? Kein Vater würde das tun. Der Sohn bittet um etwas zu essen, etwas Lebensnotwendiges, nicht um ein Smartphone, ne? Oder so etwas. Nein, nein. Jesus will damit sagen, wer um etwas Gutes bittet, ja, Smartphone kann auch gut sein, wer um etwas Gutes bittet, wird etwas Gutes bekommen vom Vater im Himmel. Da können wir alle unsere Befürchtungen beiseite tun. Wenn wir Gott um etwas Gutes bitten, wird er uns etwas Gutes geben. Manche haben ja so ihre Befürchtungen. Manche haben Bedenken, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten, weil sie befürchten, da passiert irgendetwas Komisches mit mir. Ich komme später noch drauf. Es geht ja noch ein bisschen weiter, der Text. Jedenfalls macht Jesus hier klar, ein irdischer Vater würde das nicht tun, umso viel weniger der himmlische Vater. Er würde es erst recht nicht tun, so zu handeln. Dessen können wir uns sicher sein. Jakobus sagt einmal, Kapitel 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Ja. Zugegeben, nicht immer erkennen wir das gleich, was das Gute oder das Beste für uns ist in unseren Situationen des Lebens, in denen wir uns gerade befinden. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass es Gott weiß, was das Gute, was das Beste für dich ist. Ja. Und manchmal erkennen wir es erst im Nachhinein, manchmal vielleicht auch gar nicht. Gott können wir zu 100% vertrauen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht in eurem Leben. In meinem Leben passieren eine Menge Dinge, wo ich mich frage, wozu soll das gut sein? Eine Menge Dinge, die ich mir anders wünsche, so wie ich es für gut halten würde. Aber gerade dann möchte ich Gott immer mehr vertrauen. Vertrauen, dass er es besser weiß als ich. Vertrauen, dass er den besseren Überblick hat und dass er vor allem ein gutes Ziel mit mir im Blick hat. Das soll ich erreichen. Und da wird so manches andere zweitrangig. Wenn wir mal an unsere Glaubensgeschwister denken, die unter Verfolgung leiden, die können auch nicht alles wegbeten. Da hilft dieses Vertrauen, dass Gott weiß, was er zulässt. Dass Gott weiß, was sie tragen können. Dass sie wissen, was Gott vorhat. Und ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Sie würden verzweifeln, wenn das nicht so wäre. Jesus unterstreicht mit diesem Vergleich noch einmal, wenn wir um etwas Gutes bitten, bekommen wir nichts, was uns schadet. Stimmt das? Wenn wir um etwas Gutes bitten, bekommen wir nichts, was uns schadet. Der Apostel Paulus betont das nochmal im Römer 8, Vers 28, ganz bekannter Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, das ist die Bedingung, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge, auch die dir nicht gefallen. Am Ende, und das ist erstaunlich, landet Jesus beim Heiligen Geist. Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel her gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Wir können jetzt denken, Jesus, Thema verfehlt. Darum ging es doch gar nicht. Ich wollte doch eigentlich nur wissen, wie man richtig betet. Doch wisst ihr, der Heilige Geist, er hat ganz viel mit Gott wohlgefälligem Gebet zu tun. Ganz viel mit Gebet, welches Gott gerne erhört, was er gerne erfüllt. Der Heilige Geist verändert unsere Herzen, unsere Gesinnung. Der Heilige Geist befähigt uns, ein Leben zu führen, was Gott gefällt, was Gott Ehre bereitet. Der Heilige Geist bezeugt in uns, dass wir wie Kinder zu Gott dem Vater kommen können. Er gibt uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und so dieses Vertrauen haben dürfen. Der Heilige Geist bewirkt in uns diesen Glauben, den es braucht, um von Gott alles, wirklich alles zu erwarten, alles zuzutrauen, ihm allein. Ja. Der Heilige Geist, der ist die wertvollste Gabe, die Gott uns gerne gibt. Und darum dürfen wir immer wieder bitten. Manch einer sagt vielleicht auch, der Heilige Geist, als ich mich bekehrt habe, ist er in mein Leben gekommen. Und das stimmt, ja, du bist wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in dir. Aber Jesus sagt hier, wir dürfen auch immer wieder um ihn bitten. Ja, und er wird gegeben werden. Je mehr der Heilige Geist unsere Gebete prägen darf, umso mehr werden wir lernen zu beten, wie es dem Vater gefällt und wie es Jesus vorgemacht hat. Und darum ging es ja. Das war die Bitte: Herr, lehre uns beten. Beten mit der Ausrichtung, ich gehe nochmal alles durch, beten mit der Ausrichtung und dem Inhalt, wie wir das im Vaterunser sehen. Beten mit dieser Kühnheit und vollem Vertrauen, dass ich bekomme, worum ich bitte. Beten auf der Grundlage dessen, was Jesus uns in seinem Wort zugesagt hat. Beten mit der Gewissheit, dass Gott uns nur Gutes gibt. Und beten um den Heiligen Geist, der uns in allen Lebenslagen, allen Lebensbereichen Beistand und Tröster ist und uns hilft, das höchste Ziel unseres Lebens zu erreichen, die ewige Herrlichkeit bei Gott. Das ist das letztendliche Ziel. Und mich ermutigt dieses Gleichnis, wieder glaubensvoller zu beten. Dennoch glaubensvoll zu beten, auch wenn man so manches anders erlebt. Ja. Vertrauensvoll mich immer wieder an Gott zu wenden, die Anliegen, die mein Herz bewegen, mit ihm zu teilen. Wieder mehr auch glaubensvoll für Heilung und Wiederherstellung zu beten. Auch wenn unsere Erfahrung da manchmal uns im Weg steht, uns vielleicht manchmal sogar entmutigt. Ja. Aber ich möchte sagen, dennoch möchte ich glauben, dass Gott auch heute noch Gebet erhört. Seid ihr da mit mir? Dass heute noch Gott eingreift und Heilung schenkt. Dass heute noch Gott Wiederherstellung schenkt, Lebenssituationen verändern kann. Einen liebenden Vater im Himmel haben wir, der sich kümmert um die Anliegen seiner Kinder, dem wir nicht egal sind, der uns hört und immer für uns Zeit haben. Und so wäre es schön, vielleicht möchte ich das Angebot jetzt einfach machen, dass wir im Anschluss unserer Veranstaltung heute Abend so eine Gelegenheit geben, Raum geben, wenn jemand hier ist, der ein besonderes Anliegen hat, ein Gebetsanliegen, wo wir uns auch nochmal eins machen können und für ihn beten. Ja. Ein Angebot. Thomas, ich bin am Ende. Du darfst.
Ja, wir haben jetzt viel gehört über das Beten und jetzt wollen wir es aber auch praktisch machen und miteinander beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass du uns kennst und liebst, dass wir zu dir kommen dürfen wie Kinder zu ihrem Vater. Das ist unbeschreiblich schön. Und das lass uns doch wieder ganz neu erfahren in unserem Gebetsleben, dass wir mit allem kommen dürfen, was uns bewegt. Ja, dass wir nach deinem Willen fragen, nach deinem Willen auch beten. Und du wirst uns alles schenken. Dein Herz, deine Barmherzigkeit schlägt für uns. Und wir dürfen unter deiner Gnade und Fürsorge leben. Dafür wollen wir dankbar sein und uns immer wieder auch nach dem ausstrecken, was du für uns denkst, was du für uns vorgesehen hast in unserem Leben. Wir dürfen persönlich mit dir in Verbindung sein. Dieses große Vorrecht, diese besondere Beziehung, die stärke in uns doch, die erhalte uns. Lass uns dankbar sein, dass wir den Herrn dieser Welt Vater nennen dürfen. Danke. Amen. Bibellesen mit Gewinn. Das nächste Mal im Oktober, also in 2 Monaten dann wieder. Zwischendurch haben wir das Frankenwaldgebet. Wir haben vorhin in der Pause gesagt, wir sollten eigentlich schon auf eine Neuerung hinweisen, die dann im nächsten Jahr erst greifen wird, 2025. Da werden wir nämlich nicht mehr hier in den Räumlichkeiten sein, sondern werden direkt in die Stadt Naila wechseln und im Bonhoeffer Haus Bibellesen mit Gewinn erleben und anbieten. Also schon, dass man sich das mal merkt. Es wird auch einen anderen Tag geben. Wir werden also wieder ein Jahresthema, denke ich, für Bibellesen mit Gewinn uns überlegen. Und dann treffen wir uns am Mittwoch, jeden zweiten Monat, am zweiten Mittwoch, genau, zweiter Monat, zweiter Mittwoch, dann im Bonhoeffer Haus. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt, wir sind sehr dankbar, dass wir hier die Räumlichkeit nutzen durften, aber das war immer nicht ganz ohne, denn abends sollte hier im Kinder- und Jugenddorf eigentlich Ruhe sein und man hat uns zwar schon gerne hier reingelassen, aber man ist auch froh, wenn wir dann die Ruhe in Zukunft nicht mehr stören. Das ist gleich ein Hinweis auf die Kollekte, denn wir sind nicht nur dankbar und wollen das mit Worten zum Ausdruck bringen, sondern es wird am Ende dieses Jahres auch eine kleine Aufwandsentschädigung von uns überwiesen, damit wir das auch zum Ausdruck bringen. Schön, dass wir also hier zu Gast sein dürfen und es ist auch schön, wenn ihr da im orangen Kästchen etwas hinterlasst, damit wir diese Aufwandsentschädigung dann auch weitergeben können. Herzliche Einladung also zum Frankenwaldgebet, dann am 12. September. Und ja, da bitte ich auch auf das Erinnerungsmail zu achten, denn eigentlich sind wir in der Landeskirchengemeinschaft angemeldet fürs Frankenwaldgebet. Aber wie die meisten, denke ich, wissen, gab es da ja einen Brand, einen Schwelbrand. Die ganzen Räumlichkeiten sind verrußt und müssen ganz aufwendig wiederhergestellt werden, renoviert werden. Nachdem die Renovierung kurz abgeschlossen war, gab es also diesen Brand. Und bis zum Oktober wird es dann vermutlich, ein Dankfest ist angepeilt oder Weihnachten, kann das dann schon wieder genutzt werden. Aber im September werden wir dann wahrscheinlich im Bonhoeffer Haus sein. Also bitte auf das Erinnerungsmail achten diesmal. Die Örtlichkeit wird eine andere sein, nicht die Landeskirchengemeinschaft, aber Prediger Philipp Mauer wird auf jeden Fall die Leitung haben und uns den Impuls auch geben. Ich will noch einmal das Angebot vom Jens aufgreifen. Wir haben viel über das Gebet gehört, aber natürlich die Praxis ist das Entscheidende. Wer gerne auch ein Fürbittgebet für sich sprechen lassen möchte oder irgendwas mitteilen möchte im persönlichen, gemeinsamen Gespräch und dass wir dann gemeinsam beten, dazu soll auf jeden Fall dann im Anschluss Möglichkeit und Raum sein. Seid ermutigt. Ich spreche noch einen Segen und ja, wünsche dann eine gute Nacht und auch gute Zeit, gute Urlaubs- und Ferienzeit, wo auch immer ihr euch noch bewegen werdet in den nächsten Tagen und Wochen. Wir heben uns dazu, genau. Es segne euch Gott, der Vater, der euch kennt und liebt, weil ihr seine Kinder seid. Es segne euch Gottes Sohn, Jesus Christus, der auch seine Jünger Kinder genannt hat, weil er der Sohn des Höchsten ist und uns in die Familie Gottes hineinführt. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist, der euch Mut und Kraft gibt zum Leben und der mit unaussprechlichen Seufzen unsere Bitten vor Gott trägt und uns im Gebet vertritt. Es segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.